Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute habe ich einen sehr lieben Gast und lieben Freund bei mir, der auch schon zweimal im Beer Talk war. Und heute geht es nämlich um Belgien, um die belgische Bierkultur und um das Kulturerbe Belgien. Und Frank Bohn ist bei mir, der ja eine der Burgesteine, Säulen der belgischen Lambic-Kultur ist. Und da bin ich sehr froh und sehr geehrt, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sind hier im Rahmen des HBCon in Alsfeld in einem Weinkeller. Das ist ja schon mal was Besonderes. wie fühlst du dich, Frank, hier mit diesen ganzen großen und kleinen Flaschen voller Wein?
Ja, was muss ich sagen? Ja, wir können nicht all diese Flasche verkosten, leider.
Schade eigentlich.
Schade, ja. Aber Wein und Bier, ja, das ist Familie voneinander. So, ja. Und sicher Lambic-Brauer, ja, die meisten sind auch Weinliebhaber. Aber man muss sich ein bisschen beschränken beim Trinken, das ist alles.
Ja, was würdest du denn sagen, wenn man ein klassisches Lambic hat oder eine Gös und man hat einen Pilz und man hat einen Riesling. Was ist näher beieinander?
Ah, der Gös steht näher bei den Riesling. Hm. Ja, sicher. Sicher, weil der Gös oder den Lambic, wie man sagt, man fängt an mit Lambic, der Lambic braut man mit den Zutaten wie ja, ungefähr Pilsner Bier, und die haben auch 40% ungemalzte Weizen dabei, das ist ganz besondere. Und, aber die Gärung ist der Wein sehr ähnlich. So, auch die, nicht nur die Hefen, die Wildhefen, die wir benutzen, aber auch die Milchsäurebakterien und dann ganz besondere Mikroorganismen, die wir da haben, die geben das Bier, das Lambic, ein säures Profil und das ist der Wein sehr nah.
Ja. Und es sind sehr große Fässer, die ihr ja auch verwendet für die Herstellung und die sind ja teilweise aus dem Weinbereich, aber es gibt auch alte Fässer aus dem Bier, als es da noch diese großen Holzfässer gab.
Ja, die meisten Fässer kommen aus Brauereien, aber früher gab es solche Lagerfässer auch für Lagerbierbrauereien. Und dann geht zurück nach dem 19. Jahrhundert, 1880, 1890, wenn die Großbrauereien da kamen. Und in diese Brauerei hat man solche große Lagerfässer installiert, aber die waren zurzeit gepicht an der Innenseite. Mhm. So, das Holz hat wenig zu tun dort. Aber wenn die Brauerei umgetauscht haben auf Stahltanks, haben die diese Holzfässer verkauft und viele davon finden wir zurück in Frankreich. Im Brontal zum Beispiel, da gibt's viele Tausende. Ja, heute vielleicht nicht so viel mehr, aber es gab viele Tausende davon. Und auch belgische, deutsche und belgische. Und ja, ein kleiner 100 davon sind zurückgekommen nach Belgien und die benutzen wir, die setzen wir ein in unsere Lambic-Brauerei.
Und diese Schicht innen, wo das gepicht war, das war ja ein Baumharz. Habt ihr das dann rausgemacht, oder?
Ja, aber die Franzosen haben das auch gemacht. So die Winzer, die wollen nicht diese Pichschicht. Und in die meisten Winzerei, die meisten haben das entpicht oder gereinigt an der Innenseite.
Und als du angefangen hast mit deiner Brauerei, wie viele Fässer hattest du da und wie bist du dann zu noch 9 Fässern gekommen?
Ich muss sagen, ich habe angefangen 1975 als Lambic-Mischer. So hat es angefangen und zurzeit hätte ich nur kleine Fässer, aber kleine Lambic-Fässer. Die Brüsseler Tonne, das ist ein Fass von 250 Liter, wie ein englisch Oxhead. Und zurzeit all die Lambic-Mischereien, die hätten solche Fässer. Ja, das Fässer von 85 Zentimeter Durchmesser in die zwei Richtungen. Ja. Und diese kann man ganz einfach durch eine Türöffnung rollen und im Keller stecken. Ja. Die Waage ist 250 Liter, 50 Liter für das leere Fass, so 300 Kilogramm. Hm. Ja. Sind immer noch ganz schwere Fässer. Aber damit habe ich angefangen. Ich habe diese gekauft von Lambic-Mischereien, die geschlossen sind in den 60er, 70er Jahren. Hätte so auf einem sicheren Moment 240 Stück davon. Und dann auch Fässer, die man in Deutschland Halbstück nennt, sind 5 oder die meiste 600 Liter. Könnte man nicht rollen, aber die im Anfang war das mit einer Handpumpe, werden die gefüllt. Und dann, aber nach 2 Jahren, 1977, richtig, dann habe ich die Mischerei von Herr de Witz gekauft und der hat mich gesagt, schade, dass du keine große Lagerfässer hat, weil ehemalige Brauereien, die solche Fässer benutzten, hätten den meist milden Lambic. Und das ist das Problem mit Lambic. In ganz kleine Fässer und wenn die Temperatur hochgeht, hat man sehr schnell Probleme mit Säurebilanz. Und dann normal muss man Säure in das Bier haben wie in Weißwein. Aber wenn das alles Essigsäure geht oder Bieressig, ja, dann ist, ja, kann man das Bier nicht mehr trinken und man muss man, ja, es vernichten. Und, aber in die große Fässer, wirtschaftlich hat das einen Vorteil, auch einen Nachteil, alles geht langsamer. Aber besser im Allgemeinen. So die erste große Lagerfässer habe ich gekauft von einer Brüsseler Brauerei, Van Malder, 1986. Und das war ein wichtiger Schritt für mich. Siehst du, und so sind immer, habe Lagerfässer von 4 verschiedenen Brauereien, die geschlossen sind oder die auch getauscht haben mit Stahltanks. Und dann noch von vielen Winzer in Frankreich habe ich auch noch Bierlagerfässer gekauft. Die sind zurück heimwärts.
Ja. Und wir haben ja bei dir auch schon mal die Küferei angeschaut und die Fässer angeschaut und dabei ja auch Fässer entdeckt, die aus alten deutschen Brauereien stammen, noch Jahreszahlen draufstehen wie 1906 oder so. Richtig alt. Weißt du denn, was ist so dein ältestes Fass und was ist dein größtes Fass, was du warst?
Das älteste ist ein Fass von einer Fassfabrik aus Antwerpen. Und das ist, ich weiß, es ist von 1883. Wow. So 143 Jahre alt. Und sehr schön. Das ist auch fehlerfrei. Und ich weiß, solche große Lagerfässer im 19. Jahrhundert, die werden hergestellt mit nordlige Eiche vom Norden, vom Memelgebiet. Siehst du, wo das ist? Mhm. Königsberg war es in Ostpreußen. Da oben im Memelgebiet, das ist das meist nordliche Ort, wo Eichen wachsen. Mhm. Aber die wachsen so ganz langsam, dass die so dicht sind und ich glaube die das Gewicht ist 1300 Kilogramm pro Kubikmeter so und das ist wie die Fässer davon, ja, ohne Fehler, ohne Knasten, ohne Noten, ist ganz fehlerfrei, ja, und die Biere sind perfekt, ja.
Und wenn man so ein Fass dann so lange, also wenn es schon so lange existiert und du es auch jetzt schon lange in deiner Brauerei hast, was muss man da so machen in der Zeit? Also geht da mal ein Stück Holz kaputt oder wird es undicht oder was passiert da?
Ja, das passiert. Zurzeit gibt es die neue Fässer oder die haben die im Anfang nicht in, nach 10 oder 20 Jahren die meisten Fehler. Weil Dauben, das sind die Holzstücke von einem Fass, die Dauben, oft gibt es irgendwo kleine Brüche, sagt man das so, an die Innenseite oder die man nicht sieht. Und dann langsam, wenn das Fass noch trocknet und gespannt wird, kommen die frei und dann hat man hier und dort eine Daube, die zerbricht. Mhm. Und dann müssen wir diese. Aber wenn in so ein Fass der Küfer diese Dauben tauscht, die anderen sind fehlerfrei. Und dann geht das, dann ist das Fass okay für viele Jahre. Man muss es, sag mal, jede 20, 25 Jahre überholen. Und das sind nur, das ist mal, ja, nicht hobeln, aber nur schleifen und dann die Reifen spannen.
Und wie hast du das gelernt, dass du das selbst machen kannst?
Ja, in 1975 gab es noch eine Küferei in Lembeck. Der letzte Küfer, aber Handwerk, nur Handwerk. Und von dem habe ich das alle Geräte gekauft. Und der hat mich ein oder zwei Stunden gesagt, dass der Hammer, du brauchst das für das und das, die Hobeln, so und so und so. Und so habe ich angefangen, mich selbst gelernt, um kleine Fässer zu reparieren. Das ist nicht so schwer, ein Bodenstück. Ja, ist ganz flach in kleine Fässer. Das ist ein guter Schreiner, macht das. Und so habe ich immer all meine kleine Fässer repariert und dann kamen die großen Fässer. Habe ich, wenn ich Fässer kaufe von Winzereien, oft sind es, sag mal, 50 oder 20 Lagerfässer und dabei sind drei oder vier, die ganz in schlechten Zustand sind. Aber von diese kann man auseinandernehmen und dann die Dauben benutzen. Früher suchte ich immer Fässer mit dicke und lange Dauben. Daraus kann man immer kleine Dauben und dünne herstellen.
Ja, das ist schon nochmal ein eigenes Handwerk, das du da auch mitgelernt hast.
So im Anfang alles mit der Hand und dann langsam mit kleinen Maschinen und dann. Und dann vor 10 Jahren haben wir angefangen mit neues Holz, mit Eiche. Und die mussten, wegen der Dicke, die sind etwa 10 Zentimeter dick. Für die ganz großen Fässer sind sie 4 Meter lang, so wie das, so lange, was du hier siehst. Und die mussten dann 4 bis 5 Jahre trocken. Und dann kann man die dämpfen und mit Dampf kann man die biegen, wie man will. Diese Dicke so lang. Mhm. Und dann wird es, dann muss man hobeln und dann, ja.
Und hast du das auch schon deinen Söhnen gezeigt, wie das funktioniert? Oder wer übernimmt das bei euch?
Ja, ich habe 13 Jungs haben das gelernt bei mich. Und etwa 5 davon, die kann ich noch bekommen. Die können noch, so organisiere ich jedes Jahr zweimal. Im Frühling und dann im Herbst 2 Wochen Fassreparatur, 2 oder 3 Wochen und dann organisiere ich alles und aber für den kommenden Jahre ist das auf diesem Moment haben meine Sohn und sicher der Joss ist der Brauer, hat noch viel Arbeit, wir bauen noch ein neues Lager für Flaschenbier. Und das ist viel, viel Sorgen, viel.
Vielleicht noch eine Frage zum Thema Fass, bevor wir dann gleich zur Bierkultur kommen. Du hast ja schon gesagt, es gibt unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, wie groß das Fass ist und das Verhältnis zwischen dem Inhalt und der Holzoberfläche und so. Was spielt denn da alles so miteinander zusammen? Also welche Mikroorganismen sind da so und wie können die zeitlich aufeinander aufbauen.
Ja, Mikroorganismen in Holzfässer ist etwas sehr interessant, darüber zu reden, weil zum Beispiel einige sagen ja, spontan geehrte Biere, fantastisch, ich kaufe einige neue oder fast neue Fässer von einem Winzer. Na, du bist sicher, dass an die Innenseite Hefen und Bakterien sind, aber nicht diese von Lambic. Und auch in die Nähe von Spund findet man Essigsäurebakterien und so weiter. Das heißt, wenn man so ein Fass füllt mit frisch gebrauter Lambic oder Lambic, das vom Kühlschiff kommt, die Gärung in so ein Fass ist ganz unterschiedlich von der Gärung in ein altes Lambic-Fass. Es dauert etwa, sag mal, 10 Jahre, und dann hat man immer den richtigen Lambic-Geschmack. Problem mit neuen Fässern ist, dass neue Eiche, es gibt Komponenten davon, die Milchsäurebakterien unterstützen. Das heißt, wenn ich, sag mal, 5 neue und 5 alte Fässer fülle, dann weiß ich, die neue, die sollen viel saurer sein, viel mehr Milchsäure und ein bisschen Buttersäure vielleicht auch, dann die alte Fässer. Deswegen sind die alte Fässer so wichtig. Und dann gibt's noch etwas. In diese alte Fässer gibt's Kulturen von bretanomisches Hefe. Einige glauben, dass die bretanomisches aktiv sind im Anfang bei der Gärung. Ist nicht so. Ist nur nach, sag mal, 8 Monaten und im Allgemeinen nach 1 Jahr, dass sie aktiv sind. Und die wachsen achtfach langsamer wie andere Hefen, gehen ganz langsam, nehmen Zeit. Aber die Kulturen, die überleben in die Innenschicht von die Holzfässer. Und andere Hefen, so wenn ein altes Holzfass, nach, sag mal, 1 Jahr, sind all die Mikroorganismen abgetötet, die überleben es nicht. Eine Ausnahme, das sind die Bretanomisches. Und die leben auf, die Holzsuche, sag mal,
in der Innenseite, oder?
Ja, Zellobiose. Das ist ein Holzsuche, Zellobiose. Und normale Hefen, die können nichts damit, mit Zellobiose. Aber der Bretanomisches, er lebt auf Zellobiose, kann er aber nicht vergären. Aber das ist so, die leben. Und in die ganz, was wir sehen, das sind die ganz alten Lagerfässer, dass es auch Mutationen gibt und dass diese ganz alte Generation ganz besondere Biere geben. So, das für uns besondere Biere oder wie Mariage Parfait zum Beispiel, soll ich nur von dieser alten Lambic, von dieser alten Lagerfässer benutzen.
Also Wahnsinn, vielen Dank schon mal für diesen Einblick, und ich glaube, das zeigt auch vielen, wie komplex die Herstellung von so einem Bier ist. Jetzt haben wir ja nur über das letzte Ende gesprochen. Davor passieren ja auch ganz viele andere Sachen. Und dann gibt es noch das Blending, was eben dann bedeutet, verschiedene Fässer miteinander zu vereinen, um eben dann das möglichst gute Bier zu haben. Im Ganzen ist das Bierkultur, belgische Bierkultur. Und die ist ja seit einigen Jahren jetzt auch Weltkulturerbe. Das ist schon ein großer Schritt. Ich habe mit Norbert Heukemes auch schon mal einen Podcast gemacht, wo er die Geschichte erzählt hat, wie das Ganze entstanden ist, so in der politischen Seite.
Ja.
Aber vielleicht für dich als Brauer, was bedeutet dir das, dass das die erste Bierkultur der Welt ist, die Weltkulturerbe ist?
Ja, das ist wichtig für uns. Du kennst Belgien. Wir sind dort irgendwo in der Mitte von die englische Bierkultur mit die Obergärige englische Hefe, die maritime Hefe mit die englische Hopfen und so weiter, zwischen die deutsche Bierkultur mit die Untergärige Biere und auch mit die bekannte Weizenbieren und all diese Sorten, und dann zwischen das französische Weingebiet. Und wir sind dort auf die Kreuzung zwischen diese verschiedenen Kulturen. So ist es ganz normal, wie ich gesagt habe, für meine Brauerei, dass wir Bier brauen und vielleicht kommen die Gersten aus Dänemark und werden die vermalzt in Belgien und wir reifen das in Holzlagerfässern, die ich gekauft habe in Frankreich und auch die ganze Abfüllanlage, das sind deutsche Maschinen, das ist Belgien, es ist eine Kreuzung von Kulturen. Ne? Und wir müssen auch all diese Sprachen lernen in Belgien. Ne?
Ja.
Die meisten 18 Jahren, wenn du ein bisschen studiert hast, an 18 Jahren muss man 4 Sprachen sprechen. So ist das, wow, in Belgien. Ja.
Und da hat Bier ja einen besonderen Stellenwert. Und jetzt eben als Kulturerbe habt ihr beschlossen, wir machen da ein Museum, eine Heimstatt für das Bier. Und da hat man in Brüssel das alte Gebäude von der Börse gefunden. Das war ja ein Schatz, dass sowas überhaupt zur Verfügung steht in so einer Stadt, wo es ja ganz viele Institutionen schon gibt, mitten in der Stadt, ein Wahnsinnsgebäude. Und dann ging es darum, dort eben dieses Museum oder die Bierwelt zu errichten. Du hast da ja viel mitgearbeitet. Wie war denn dieser Prozess? Was war da wichtig? Was hast du gemacht?
Ja, das ist ganz einfach ist das nicht, weil es ist für viele Sorten von Besucher. Man hat Touristen, die nur interessiert sind in Tourismus und wenig von Bier kennen. Aber die müssen wir auch bedienen. Die müssen auch etwas lernen. Und dann an die andere Seite hat man ja die vielleicht Heimbrauer und ganze Bierfreaks und die kommen von der ganzen Welt und die wollen mehr, ne? Die sagen ich will etwas lernen, ne? Und so den Auftrag war nicht so einfach, ne? Aber ich glaube, meine Idee war, wir machen das in Schichten, so dass die erste Schicht ist einfach für alle Besucher in 3/4 Stunde kann man da durchgehen und dann da oben einige Bier verkosten und man sieht vom Rooftop Bar die Innenstadt, Brüssel Innenstadt, Grote Markt und so weiter. Und das geht für Leute, die nicht oder wenig mit Bier zu tun haben. Und dann diese, die etwas lernen wollen, die können da, ich glaube, 2 Tage passieren, mit noch weiter gehen und noch weiter entdecken. Und so gibt es auch, vielleicht hast du das gesehen, dass ein Haupt vom Brauer. Und man kann ihn Fragen stellen und auch sind verschiedene Schichten. Ganz einfach, wie reinigt man ein Fass? Aber auch, wie sieht ein Arbeitstag in einer Brauerei aus?
Der ist sehr eindrucksvoll. Das ist ein riesengroßer Kopf, der auch besonders beleuchtet ist. Und dieser ganze Raum hat sehr viel Flair. Das ist ganz toll. Mich hat auch sehr begeistert, es gibt so ein 360-Grad-Kino rund um die Hefen. Das ist auch sehr schön gemacht, muss ich sagen, weil man da einfach die verschiedenen Hefen etwas gegeneinander sieht und miteinander natürlich auch sieht und da viel verstehen kann. Ich glaube, das führt auch dazu, dass eben viele Neulinge ein bisschen mehr lernen über Bier.
Ja, das war ein sehr etwas interessant, aber sehr schwer, um eine Lösung zu finden für Hefe. Wie kann man an Besucher etwa anschaulich erzählen, was Hefe ist, sind kleine Mikroorganismen von 5 Mikrometer. Was ist ein Mikrometer? Das ist, die Leute haben keine Ahnung. So haben wir das mit einem Hefetheater gemacht von gärenden Fässern und man riecht auch und man, und ich glaube, ja, die 4 verschiedene Gärungssysteme in Belgien sind da ganz, man schaut das an und man lebt es. Ich glaube, es ist ein beeindruckend, ja.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch, diese verschiedenen Aspekte der belgischen Bierkultur sind schön dargestellt. Also auf der einen Seite eben die Lambic-Kultur mit Lambic und Göse und was da dazugehört. Auf der anderen Seite hat auch das Flanders Red seinen Bereich oder eben auch die Trappistenbiere zum Beispiel. Ja. Das heißt, man hat wirklich all das, was Belgien eben so ausmacht in der den klassischen Bierkultur, sage ich mal. Es gibt dann natürlich auch die moderne Bierkultur mit den Lagerbieren, ja, und was es natürlich in Belgien wie in jedem anderen Land den Großteil ausmacht. Aber die Biere, wo man sagt, die sind eben so die Signature-Biere oder Iconic oder wie auch immer man das zeigt, das sind ja die anderen. Warst du da für einen bestimmten Bereich zuständig oder hast du da insgesamt dich für das Museum beschäftigt mit der Bierkultur?
Ja, du meinst Groß- und Kleinbrauereien?
Oder auch verschiedene Bereiche, eben Lambic-Biere und Trappistenbiere und so und wie?
Ja, aber das ist, ja, ist auch Trappisten zum Beispiel, das ist keine Sorte, das sind Kloster und die Bier herstellen. Aber im Anfang am Haus der Braue haben wir so ein etwa, wie sagt man das, alle Brauer zusammen in eine Gesellschaft. Ich weiß nicht,
Verein oder so.
Ein Verein. Und ich glaube, wir waren 43 Brauereien, die Geld beieinander gesetzt haben dafür. Und dann dabei kommt noch Geld von der Stadt Brüssel und so weiter. Und so haben wir das praktisch, ist das praktisch angefangen. Aber so selbstverständlich in was wir erzählen, kommen all diese verschiedenen Biersorten, die kommen im Bild. Ist normal, ja.
Und du hast es schon erwähnt, es gibt die Rooftop-Bar.
Ja.
Das finde ich ja eine ganz tolle Geschichte, weil also man kann oben auf der Börse auf dem Dach sein und da kann man rundrum gehen und tatsächlich an einem schönen Sommertag ist es traumhaft, eben über Brüssel zu schauen und man kann dort auch ganz viele verschiedene Biere verkosten. Kannst du dich erinnern, wie das für dich war, als du zum ersten Mal da warst?
Ja, das erste Mal war bevor wir die Arbeit angefangen haben, da haben wir das Gebäude von der Börse besucht, wenn noch einige Börseaktivität dort war. Und dann sind wir auch auf das Dach gewesen, haben wir dort geklettert. Von dort haben wir gesehen, ja, an diesem Ort, ja, das für einen Rooftop, das sollte eine gute Gedanke sein. Und dann, ja, dann haben wir das, die Architekten gesagt, ja, probier mal, versuch mal. Und dann, ja, es ist, wie das geht, ja, es ist auch Erbe, das Gebäude, und man soll nicht zu viel daran ändern, aber ich glaube, es passt, ja. Und das hat geklappt.
Ja, also das ist euch sehr gut gelungen, auf jeden Fall. Was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt eine Art Landkarte. Und auf der Landkarte wird so die Geschichte von Belgien, aber eben die Biergeschichte von Belgien, ja, dargestellt, ja, wie eben unterschiedliche Biere in, ja, verschiedenen Zeiten,
ja, ja,
sich so durchgesetzt haben. Da gab es ja auch viele Diskussionen. Wie siehst du das denn? Also ist der belgische Bierkern, ist das eher Lambic oder sind das eher Klosterbiere oder wie würdest du das sehen?
Nein, das ist das Kern sind die Städte in Belgien. Es gibt dort vielleicht, ich weiß nicht, ob ich dich das Buch vielleicht kennst du das Buch, ein Buch in auf Deutsch von Karl Leuchs aus 1831. Mhm.
Ja.
Ja, Belgien ist gegründet in 1830, so ein Jahr später gibt es ein Buch und das sagt ja über Bier, wie man Bier hält und so weiter, deutsche, englische und belgische Biere, 1831. Und das erzählt, und das ist wichtig, wie in jede Stadt sein eigenes Bier hat. Und auch der Karl Leuchs erzählt uns und er sagt, ja, in anderen Ländern gibt es Bierstile, die man in dem ganzen Land finden kann, aber Belgien ist so eine Ausnahme. Jede Stadt hat seine eigene Sorte und so gab es oder gibt es zum Beispiel Witbier in Hoegaarde. Es gab früher auch noch Witbier in Leuven. Nicht dasselbe als in Hoegaarde. Gab auch noch ein starkes Bier in Leuven, Petermann. Mhm. Und so gab es in jeder Stadt Mechelsenbräune in Mechelen, Antwerps Gerstenbier, der Lambic in Brüssel. Braunbier in Audenarde und so. Jede Stadt hatte seine ganz besondere, ganz unterschiedliches Bier. Im Allgemeinen im Norden weniger, im Süden, Wallonien, aber dort gab es viele Biere wie Saison. Mhm. Und da auch verschiedene, unterschiedliche Sorten Saison.
Und du selber, mit welchem Bier bist du groß geworden?
Ah, mit Göse, ein Lambic, ja. Das waren die Lokalbier, ja. Ich weiß noch, ein Biervertreter sagte mich in 1952, mein Vater, hat gesprochen mit die Leute von Stella Artois und die haben gesagt, wenn sie das wollen, sie können Vertreter sein für Stella Artois in dieser Gegend. Und mein Vater hat gesagt, nein, das mache ich nicht, die Leute trinken keine kleinen Bier hier. Ja. Weil er sagt, ja, Pilsbier sind nur 5 oder 10%, alle trinken Lambic und Faro und Göse. Ja. Und das ist 1952. Ja. Aber in die 50er Jahre sind viele kleine Pilsner Brauereien in Belgien, die Lagerbierbrauten, die sind verschwunden. Das ist alles, die haben das Brauen eingestellt, alles konsolidiert. So, sag mal 1965, Lagerbier war bei einige große Brauereien. Es gibt noch einige kleinere, aber die meisten, es gibt nicht so viel Lagerbierbrauereien in Belgien. So, diese Brauer, die gerne noch etwas brauen wollten, die haben gesagt, wir googeln mal nach unsere lokale Biere und wir machen davon eine bessere Qualität, ein bisschen stärker mit besonderer Hefe. Einige sind dafür nach England gegangen und haben dort englische Hefen gefunden und damit die Biere angepasst. Und so sind all die Biere, die wir heute kennen, das sind neue Formen von diese alte lokale Biere.
Das heißt, als du so 18, 20 warst, was hast du da gab's dann überall Gös.
Ja, das war noch so. Aber dann im 60er Jahre, dann gab es, sag mal, riesige Probleme, Qualitätsprobleme, weil noch viele alte Leute, die trunken diese Bier in den 1950er und 60er Jahre, aber die Jungen nicht mehr. So, die Jungen, die wollten ganz modernes Lagerbier. Und ausländische, der Carlsberg und so weiter, die sind in Belgien gekommen in den 1960er Jahren. Und dann hat man verschiedene extra Probleme. Ich glaube zu viel, um das alles hier im Detail zu erzählen. Aber einige andere Probleme, zum Beispiel die meiste Lambic-Brauerei, die große Lambic-Brauereien, die hat man gegründet, sag mal 1880, 1890. Dafür gab es nur ziemlich kleine Brauerei. Und dann 70, 80, 18, 90 mit moderner Maschine. Ja, ich meine Dampfmaschine, ne? Zur Zeit moderne Maschine. Und das heißt, dass in 1960 all diese Gebäude von 70, 80, 90 Jahren alt waren mit die Maschine von diesen Zeitalter. Und dann, viele Kinder haben gesagt, ja, wenn der Opa stirbt, dann schließen wir die Brauerei und dann verkaufen wir das Land. Und so sind viele Brauereien verschwunden. Aber die hätten noch oft große Menge von alten Lambic auf Lager. Zu alt, oft 4, 5 Jahren, und dann war das Bier oxidiert und zu sauer, und dann hat man davon noch Göse gemischt, und so in den 60er Jahren ging die Qualität von Göse ganz da unter. Und ich habe die Mischerei von Herr De Witz übernommen, aber der De Witz war immer ganz, ganz gute Qualität. Deswegen war er so bekannt bei Liebhaber, siehst du? Aber es gab noch, aber es ist so, Qualität muss sein. Ohne Qualität, dann verschwindet es. Dann ist es nur Geschichte.
Tja. Ja, das ist ein perfektes Schlusswort. Also da sage ich dir ganz vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Also ich glaube, wir könnten tagelang einen Podcast machen.
Das hat mich gefreut, ja.
Aber vielleicht machen wir irgendwann mal wieder eine Fortsetzung. Insofern vielen Dank und ja, dann heute noch viel Spaß bei den Heimbrautagen.
Ja. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.